1. Petrus, Kapitel 1. Versetzt euch mal in die 60er Jahre des ersten Jahrhunderts zurück. Das ist eine richtig harte Zeit. König Nero ist irgendwo ausgeflippt, verrückt geworden. Wahrscheinlich, weil der Apostel Paulus ihm das Evangelium verkündigt hat und er hat Jesus abgelehnt und er ist besessen worden von irgendetwas und ist total durchgeknallt. War auch einer, der ein bisschen größenwahnsinnig war, der sich Rom neu aufbauen wollte, der als großer Baumeister in die Geschichte eingehen wollte und hat die Stadt Rom niedergebrannt und dann, um von sich abzulenken, hat er die Schuld den Christen in die Schuhe geschoben. Und du wohnst irgendwo draußen in der Provinz, irgendwo in Kleinasien, aber du hörst furchtbare Dinge. Kaiser Nero, laut den Berichten, hat Christen als lebendige Fackeln verheizt, irgendwo aufgespießt auf Pfähle, mit Pech übergossen, verbrannt und ist dann schreiend, nackt in seinem Streitwagen dazwischen durchgefahren, völlig durchgeknallt. Du hörst furchtbare Dinge, dass Christen verfolgt werden, dass Christen umgebracht werden. Schon langsam schnallen auch die Autoritäten in deinem Kaff, was abgeht, und es fängt auch bei dir so schön langsam an. Und ihr wisst es aus den Nazi-Zeiten, wie es so ist, Reichskristallnacht. Die Nachbarn klagen dich an, beschuldigen dich und du wirst abgeführt. Hörst von deinen Freunden, Bekannten, denen das passiert ist, die haben dann ihren Besitz beschlagnahmt und das Haus in Besitz genommen. Schwierige Zeiten. Erste Christenverfolgung, die von der Regierung ausgeht. Ja, Christen wurden schon immer verfolgt. Erinnert euch an die Apostelgeschichte. Da haben die Juden die Christen verfolgt und Christen wurden zerstreut in die ganze römische Welt, weil sie in Jerusalem verfolgt wurden. Auf jeden Fall, Christsein war kein Honigschlecken zu der Zeit. Christsein hat Leiden bedeutet und es war wirklich eine folgenschwere Entscheidung, die du getroffen hast, als du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen. Christen leiden, brauchen Hoffnung, brauchen Ermutigung. Und deswegen wurde dieser Brief geschrieben. Es ist ein Brief voll Hoffnung. Dieser Brief wurde kurz davor oder zu Beginn dieser Christenverfolgung geschrieben. Und es ist ein Brief voller Hoffnung für leidende Christen, die unter Verfolgung leiden, die darunter leiden, dass der Ehemann kein Christ ist und sie nicht gut behandelt, die darunter leiden, wenn wir sehen, dass der Arbeitgeber sie schlecht behandelt. Ganz praktischen alltäglichen Lebenssituationen Christen, die eine schwierige Zeit durchmachen. Petrus, der kannte Verfolgung, der kannte Leiden. Er war selber im Gefängnis. Gott hat einen Engel geschickt, hat ihn wieder frei gelassen, aber er wusste, was es bedeutet, verhaftet zu werden und verhört zu werden und eingesperrt zu werden. Und er wurde später selbst hingerichtet unter Kaiser Nero. Und er beginnt hier seinen Brief mit dem Absender. Das war damals so. Briefe wurden ja auf einer Rolle geschrieben, auf einer Schriftrolle, und nur, dass die ganze Rolle aufwickeln musst, um zu sehen, wer dir den Brief geschrieben hat, wurde der Absender zuerst erwähnt. Und er sagt hier: Petrus, Apostel Jesu Christi. Machen wir da mal einen Punkt. Das letzte Mal haben wir uns angesehen das Leben von Petrus. Er war ein Fischer, er war ein Jünger, sehr impulsiver, mutiger Mann auch, war ein Versager, ist in die Geschichte eingegangen als der Jünger, der Jesus verleugnet hat. aber Jesus hat ihn zu einem Stein gemacht, zu einem lebendigen Stein in seinem Reich. Das ist, was Petrus bedeutet. Lukas 22 hat Jesus gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Und das tut Petrus hier. Und das tut er auch heute noch. Sagt Petrus, ein Apostel Jesu Christi. Das Wort Apostel bedeutet so viel wie Gesandter. Und es gab die 12 Apostel und Paulus und andere Apostel in dem Sinn. Ersten Jahrhundert, die hatten einen ganz besonderen Dienst, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es heute noch Apostel in diesem Sinn gibt. Aber in einem allgemeinen Sinn sind wir alle Gesandte für Jesus Christus. In Johannes 20 hat Jesus gesagt, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch aus. Wie der Vater mich ausgesandt hat. Jesus hat den Vater repräsentiert. Er hat den Vater sichtbar gemacht in dieser Welt. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus war das perfekte Abbild von Gott. Und er hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ich zeige der Welt den Weg. Und dann hat Jesus aber zu seinen Jüngern gesagt und auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Also die, die Jesus kennen, die Jesus lieben, die Jesus verändert und ihm ähnlich macht, die als Christen leben, bedeutet nichts anderes als kleine Christusse, das Wort Christ, die leben als kleine Lichter in dieser dunklen Welt. Und das ist unsere Berufung. Wo immer wir hingehen, sind wir Lichter. Sind wir Zeugen für Jesus. Verbreiten wir die gute, frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Was Jesus für unsere Schuld bezahlt hat und dass du versöhnt sein kannst mit Gott, deinem Schöpfer. Und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, und das gilt auch für uns, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende dieses Zeitalters und mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Ihr seid nie allein. Ihr müsst nicht aus eigener Kraft Licht sein. Der Allmächtige, der ist bei euch. Aber geht nun hin und macht alle Nationen zu meinen Jüngern. Sind berufen, das Evangelium weiterzusagen. Zeugnis zu geben, Zeugnis zu sein mit unserem Leben und andere anzuleiten und zu lehren, auch Jesus nachzufolgen. Lebst du mit dem Bewusstsein? Ich bin ein Gesandter von Jesus Christus. Kannst du das sagen mit Petrus? Das ist meine Identität. Ich bin ein Gesandter von Jesus Christus. Ich gehe mit dem Bewusstsein, mit dieser Mission in meiner Arbeit oder einkaufen oder im Fußballclub oder komme mit diesem Bewusstsein nach Hause zu meinem Ehepartner, zu meiner Familie. Das ist, was ich bin, das ist mein Lebensinhalt. Jesus nachfolgen, ihn repräsentieren, ihn bekannt zu machen, Zeugnis zu sein für ihn, Gott zu lieben und die Nächsten zu lieben. Ich möchte uns ermutigen, das wirklich jeden Morgen, wenn wir aufstehen, wenn wir unsere stille Zeit haben, uns das ins Bewusstsein zu rufen und dafür zu beten jeden Tag. Und offen zu sein für die Menschen, die Gott uns über den Weg führt, offen zu sein, wenn Gott uns Türen öffnet, Licht zu sein für ihn, wo immer wir hingehen. Ihr seid die einzigen Botschafter von Jesus, die viele Menschen je sehen werden und hören werden. Ihr seid die einzigen Bibeln, die viele Menschen lesen werden. Einzigen Bilder von Jesus, die Menschen sehen werden. Und so Christ sein oder Jesus nachzufolgen, Jesus bekannt zu machen, das ist nicht irgendein Beiwerk in unserem Leben, irgendwas, was wir auch sind, sondern das ist unser Lebensinhalt. Das ist wirklich unsere zentrale Berufung. Und das ist ein großes Vorrecht. ist eine große Freude und eine Gnade. Ich bin erstaunt darüber, dass Gott mich gebrauchen will. Dass Gott zu mir sagt, du bist das Licht der Welt. Und es ist so ein Abenteuer. Aber es ist auch eine große Verantwortung. Und so lasst uns das ernst nehmen. Lasst uns mit dem Bewusstsein leben, dass wir zuallererst Gesandte für Jesus sind in dieser Welt. Lichter für ihn, Salz und Licht für ihn. Und dann als zweites, was wir uns bewusst machen müssen, er schreibt hier an die Fremdlinge von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, zerstreute, versprengte Christen in Kleinasien, heutige Türkei. Aber das Zweite, was wir uns bewusst machen müssen als Nachfolger von Jesus Christus, als seine Gesandten, ist, dass wir uns dann immer beliebt machen werden mit unserer Botschaft, mit unserem gottesfürchtigen Leben. Viele, viel mehr als wir Christen denken, sind offen für Jesus und für das Evangelium. Aber es wird auch Menschen geben, die überführt sind, die euer gottesfürchtiges Leben überführt und die Jesus Christus nicht mögen und denen ihr ein Dorn im Auge seid, weil ihr Jesus nachfolgt. Und wir wissen, es gibt einen geistigen Widersacher, es gibt den Teufel, dem wir auch ein Dorn im Auge sind, wenn wir Licht sein wollen für Jesus. Und da ist diese Komponente von diesem ganzen geistigen Kampf, in dem wir drin stehen. Aber wir haben diese Verheißung, dass alle, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus verfolgt werden. Leute werden dich auslachen, Leute werden sich lustig machen über dich, weil du Christ bist, Leute werden dich ablehnen. Als ich mich bekehrt habe, ich habe ein paar Freunde verloren. Die wollten saufen gehen und ich wollte dann mitgehen. Und irgendwann konnten die nichts mehr mit mir anfangen. Auch in unserer Gesellschaft ist sehr deutlich geworden beim Christiwell in Bremen 2008, wo der grüne Politiker Volker Beck und andere intolerante Menschen ein Seminar abgeschossen haben, in dem Menschen einfach Zeugnis geben wollten über die Tatsache, dass Gott ihre homosexuelle Einstellung verändert hat. Und dass sie jetzt als Heterosexuelle leben und ein heiles Familienleben haben. Dass es Menschen gibt, die homosexuell empfinden und die sich eine Veränderung dieser Empfindung wünschen. Und dass Gott heilen kann, das ist, was heute nicht gesagt werden darf. Solche Menschen dürfen nicht zu Wort kommen. Und dasselbe haben sie versucht mit einem Seminar mit dem Titel Sex war Gottes Idee, Abtreibung auch? Fragezeichen. Das sich kritisch mit dem Morden von ungeborenen Kindern auseinandergesetzt hat. Menschen, die für den Wert des Lebens eintreten, die aktiv sind, Müttern im Schwangerschaftskonflikt wirklich praktisch zu helfen. Das durfte nicht gesagt werden, so etwas. Kongress wurde gestört von linken Randalierern und war schön zu sehen, wie die Christen denen in Liebe und friedlich begegnet sind. Aber so viel zum Thema Meinungsfreiheit und Toleranz in unserer Gesellschaft. Menschen bezeichnen sich gerne als tolerant, aber wenn man Jesus erwähnt, wenn man christliche Werte erwähnt, dann werden sie oft sehr intolerant. Darfst in der Öffentlichkeit über alles reden, nur nicht über Jesus und über biblische Wahrheiten. Oft ist es so und immer mehr so, dass Christen nicht ihre Meinung sagen dürfen. Wird nicht hingenommen. Es gibt Gruppen, die sehr intolerant denen gegenüber sind, die anderer Meinung sind als sie selbst. Das werden wir immer mehr sehen. Auch gestern in der Zeitung. Ihr habt sicher die traurigen Nachrichten gelesen oder gehört von diesem Massaker in Norwegen. Und gestern stand in der Zeitung eine Überschrift, die mir ins Auge gefallen ist, zu dem Thema. Und die Überschrift war von dem Artikel, nicht Islamist, sondern christlicher Fundamentalist. War kein Islamist, sondern ein christlicher Fundamentalist. Wurde gleichgesetzt. Die sind gefährlich. Denen müssen wir entgegentreten. Ich meine, dieser Attentäter, das war ein Typ, der, soweit man bis jetzt weiß, der Nähe zu Neonazi-Szene hatte, der ein Rassist war, ein Freimaurer war, der gewalttätige Videospiele gespielt hat. Der bezeichnet sich angeblich als konservativ und als Christ. Aber der war nie im Leben Christ. Das war kein kleiner Christus. War nie im Leben jemand, der Christus als sein Fundament hat in seinem Leben. Weil Jesus hat nie jemanden umgebracht wie Mohammed. Jesus hat nie jemanden ausgeraubt. Jesus hat nie jemanden Unrecht angetan. Hat nie gesagt, tötet oder unterdrückt die Andersgläubigen. Hat nie irgendjemanden versklavt oder unterdrückt. Hat seine Lehre nie mit dem Schwert verbreitet. Was hat Jesus gesagt? Liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch Böses wollen. Das Einzige, was wir Jesus vorwerfen können, ist, dass Jesus radikal geliebt hat. Und wenn jemand sagt, dass er Christ ist, dass er Jesus als Fundament seines Lebens hat und das wirklich so ist, dann wird er jemand sein, der radikal liebt. Ein echter Nachfolger von Jesus kann kein Rassist sein und kann kein Mörder sein und kann nie und nimmer tun, was dieser Typ getan hat. Der war ganz sicher kein Christ, ganz egal, was er sagt. Aber seine Taten werden trotzdem irgendwie unterschwellig zumindest uns untergeschoben und uns angehängt. Genauso wie Nero damals versucht hat, den Christen den Brand von Rom anzuhängen. Wir sehen es immer mehr, dass evangelikale, bibelgläubige Christen mit radikalen Moslems auf eine Stufe gestellt werden. Dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Religionen, sondern diese Sichtweise vorherrscht, Religion an sich ist das Problem. Dass es da Menschen gibt, die an Gott glauben. Und Klammerbemerkung, lasst uns nicht vergessen, ist auch eine Tatsache, dass Journalisten statistisch gesehen liberaler sind und antireligiöser sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Sie nicht verantwortlich sein wollen vor Gott und dann schreiben sie solche unfairen Überschriften. Das ist nicht fair, das ist nicht objektiv. Das, was Jesus vorgelebt hat und gelehrt hat, ist das krasse Gegenteil von dem, was Mohammed vorgelebt hat und gelehrt hat. Und zu sagen, kein Islamist, sondern fundamentaler Christ, das suggeriert hier etwas, was überhaupt nicht der Wahrheit und überhaupt nicht der Tatsache entspricht. Aber ich will nicht zu sehr über aktuelle Politik und diese Ereignisse sprechen. Der Punkt ist, wenn du dich entscheidest, Jesus nachzufolgen, dann wirst du Gegenwind erleben. Das ist eine Tatsache und das müssen wir auch ehrlich sagen. Nicht Leuten hier das Blaue vom Himmel versprechen, folge Jesus nach und alles wird besser und alles wird einfach und leicht. Nee, das stimmt nicht. Du wirst Gegenwind erleben. Von deiner eigenen Familie, von deinen Freunden, von Kollegen, von der Gesellschaft. Aber es ist eigentlich nichts im Vergleich zu dem, was unsere Geschwister in kommunistischen oder in muslimischen Ländern durchmachen müssen. Die bezahlen oft wirklich ihren Glauben mit ihrem Leben oder mit ihrer Freiheit, werden eingesperrt, gefoltert, von eigenen Familienangehörigen verfolgt und umgebracht. Also was wir hier dulden müssen, ist eigentlich Pipifax. Ne? Wir sind viel zu wehleidig. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 10, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter Wölfe. Manchmal wird es überwältigend erscheinen. Aber wundert euch nicht, wenn das so ist. Erwartet es. Petrus wird schreiben im Kapitel 4, im Vers 12, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Das ist normal. Aber lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht deswegen abhalten, davon Licht zu sein. Weil Jesus hat gesagt, ich bin bei euch und ich bin mit euch bis ans Ende dieser Zeit. Zweitens, an wen schreibt Paulus hier? An die Fremdlinge oder die Nichtbürger, sprich an Menschen, die nicht dort zu Hause sind, wo sie gerade sind. Von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Gebiet von Kleinasien, heutige Türkei. Zu Pfingsten und danach waren tausende Menschen aus dem ganzen Römischen Reich in Jerusalem versammelt und Heiliger Geist ist auf die Jünger gefallen. Petrus hat gepredigt, haben sich gleich mal 3000 bekehrt. Tausende haben sich zu Jesus bekehrt und zuerst sind sie in Jerusalem geblieben und sind zusammengeblieben. Apostel haben sie gelehrt, die Christen in Jerusalem haben ihre Häuser und ihre Äcker verkauft, um diese tausenden Geschwister aus der ganzen Welt zu versorgen. Aber dann kam Verfolgung von den Juden und die Christen wurden in die ganze Welt zerstreut und haben überall das Evangelium verkündigt und neue Gemeinden gegründet. Und es ist gut so eigentlich. Wir Christen sind nicht berufen, dass wir uns irgendwie zurückziehen in unser Kloster und uns einmauern und abschotten und dass wir nur zusammenkleben und nichts zu tun haben wollen mit den Menschen da draußen. Nee, wir sind berufen, Licht zu sein in dieser Welt. Jemand hat mal gesagt, Christen sind wie Kuhmist. Auf einem Haufen stinkt es, aber wenn es zerstreut ist, verstreut ist, dann kann es viel Gutes tun. Und es stimmt. Wir Christen, wir sind wie Samen, die gesät sind in die Welt. Da ist unsere Berufung, dass wir da Licht und Salz sind, dort, wo Gott uns hingestellt hat. In deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, mit deinen Freunden, mit den Kumpels, mit denen du Sport betreibst, im Alltag. Das ist, wo Gott dich hingesät hat, dass du Licht bist und Salz bist und ein Gesandter für Jesus Christus bist. Und ja, wir sind in der Welt und wir sollen in der Welt sein. Ich hoffe, ihr alle habt Bekannte und Freunde und Kontakt mit Menschen, die noch vor Christen sind. Wenn nicht, dann betet drüber, wo Gott euch offene Türen schenkt. Wir sind oft zu sehr eingeigelt. Ich weiß, mir geht es so als Pastor, ich habe sehr viel mit Christen zu tun. Aber wir sind auch berufen, draußen zu sein, Licht zu sein, Salz zu sein. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sagt der Paulus. Wir sollen nicht verweltlicht werden. Paulus hat gesagt, die Welt ist für mich gestorben und ich bin für die Welt gestorben. Das ist nicht unser Zuhause hier, wir sind nur auf der Durchreise, auf der Reise in den Himmel. Und wir wollen uns nicht zu sehr zu Hause fühlen hier in dieser Welt. Wir wollen es uns nicht zu bequem machen. Und normalerweise fühlen wir uns nicht zu sehr zu Hause in dieser Welt, oder? Ich habe versucht, ein Auto zu kaufen, haben wir auch getan, ein neues, gebrauchtes. Aber ist nicht so ehrlich da draußen in dieser Welt, ne? Die Inserate, die du liest, versprechen dir das Blaue vom Himmel und dann fährst du ein Stück weit, ziehst du die Karre an und es ist ein Haufen Schrott. Da denkst du, wir leben nicht in einem christlichen Land, die Leute haben keine christlichen Wertmaßstäbe. Fühlen uns nicht zu sehr zu Hause in dieser Welt. Und es ist eigentlich gut, dass wir unsere Prioritäten klar haben. Und uns nicht hier unser Zuhause machen, sondern unser Zuhause ist im Himmel. Wir sind auf der Durchreise. Wir haben eine Mission hier. Wir sind wie so ein Sondereinsatzkommando, das hinter die feindlichen Linien hier abgesprungen ist. Und wir haben eine Mission zu erfüllen für Jesus. Wir wollen Licht sein und Salz sein. Menschen zu Jesus bringen, ihnen die gute Nachricht bringen. Aber es ist nicht unser Zuhause. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch nicht zu Hause fühlt manchmal. Wenn ihr euch ein bisschen fehl am Platz fühlt und sagt, was ist denn los mit dieser Welt hier? Zerstreuung. Das Wort Zerstreuung hier ist das Wort Diaspora. War ein Wort, was ursprünglich für die Juden verwendet wurde, als die Israeliten zerstreut wurden in die ganze Welt. Werden wir öfter sehen in diesem ersten Petrusbrief, dass Petrus jüdische Begriffe auf die Gemeinde anwendet. Und er schreibt, das wird aus dem Kontext ganz klar, er schreibt an Heidenchristen vor allem. Aber die gläubigen Juden und die gläubig gewordenen Heiden zusammen sind die Gemeinde, die sind zusammen, die Erben Gottes, Miterben mit Christus, Erben von Gottes Verheißungen. Nationalität spielt keine Rolle mehr. Alttestamentliche Traditionen spielen keine Rolle mehr. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube an Jesus Christus. Es gibt weder Juden noch Heide, noch Sklaven, noch Freien, noch Mann, noch Frau, sondern wir sind eins in Christus und wir sind Miterben mit ihm. Drittens, seht hier, was Petrus über diese Christen sagt. Er schreibt an die Fremdlinge von der Zerstreuung, die auserwählt sind. Lesen wir den ganzen Satz. Die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Erstens, wir sehen hier die Dreieinigkeit am Werk in den Gläubigen. Den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Wir Christen glauben an den Monotheismus, wir sind Monotheisten, wir glauben, dass es nur einen Gott gibt. Aber Leute, dieser eine Gott ist ein bisschen komplexer, als wir verstehen können als wir uns vorstellen können. Und es beruhigt mich eigentlich, weil wenn ich Gott wirklich völlig verstehen könnte, dann hätte ich mir ihn wahrscheinlich selber geschnitzt. Aber Gott offenbart sich uns in der Bibel als ein Gott, der in drei unterscheidbaren Personen existiert. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Ein Was, Gott, und drei Wers. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ein Wesen und drei Personen. Können wir das verstehen? Nee, nicht wirklich. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaub's, weil Gott sich uns so offenbart in der Bibel. Und wir haben mal eine ganze Bibelstunde nur zum Thema Dreieinigkeit gemacht, als wir das Lukas-Evangelium durchgegangen haben. Ich will da nicht zu weit in die Tiefe gehen und das wiederholen. Ihr könnt euch die CD bestellen, wenn ihr da weiter studieren wollt. Aber wir sehen hier, das ist so eine Beispielstelle, wir sehen hier den dreieinigen Gott am Wirken an den Gläubigen. Und er sagt hier erstens, dass die auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Auserwählt. Das ist auch was wir nie völlig verstehen werden. Die Theologen haben sich jahrhundertelang dran die Zähne ausgebissen, wie Gottes Erwählung von uns, er erwählt uns, wie das zusammenpasst, damit, dass wir uns für Jesus entscheiden sollen. Wie spielt es zusammen? Verschiedene Gruppen haben verschiedene Extrempositionen bezogen. Die einen haben gesagt, wir haben im Prinzip gar keine Entscheidung. Gott bestimmt und wählt, wer gerettet wird. Und naja, die anderen sind es halt nicht. Aber wir haben auf jeden Fall Stellen in der Bibel, die Gottes souveräne Auswahl betonen. Zum Beispiel, nur ganz kurz zwei Beispiele. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Gott, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Also Gott hat euch von Anfang an erwählt, dass ihr gerettet werdet. Oder Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4. Er hat uns in Christus auserwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor überhaupt noch das alles hier geschaffen war, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Okay, Gott erwählt, Gott bestimmt hervor, vorher, Vorherbestimmung, ja, Gott bestimmt vorher, bevor die Welt überhaupt geschaffen wurde. Auf der anderen Seite haben wir Stellen wie diese, dass Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also ein ganz klarer Anruf, ein Aufruf an die Menschen, eine Entscheidung zu treffen, umzukehren. Oder Johannes 3, Vers 16, die Stelle, die wir alle kennen. So hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also jeder, der glaubt. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und dennoch tun das nicht alle, oder? Wir wissen, dass viele verloren gehen aus der Bibel. Also wir sehen beides. Gott wählt, aber wir haben auch eine Entscheidung zu treffen. Und für uns begrenzte Menschen ist es manchmal schwer zu verstehen, wie beides wahr sein kann, aber es ist beides wahr. Und ich glaube, dass beides wahr ist, auch wenn ich es nicht völlig verstehe. Ja, Gott erwählt ganz frei, wen er will. Und ja, wir sind aufgerufen, Jesus zu wählen. Es gehört beides zusammen. Ich glaube, Spurgeon hat mal gesagt, zwei Freunde muss man nicht versöhnen. Als er gefragt wurde, wie er das miteinander versöhnt, diese Bibelstellen, und gesagt, zwei Freunde muss man nicht versöhnen. Es passt zusammen, auch wenn wir es nicht völlig verstehen können, aber Gott ist größer. Frage ist, gibt es eine Bedingung dafür, dass Gott uns erwählt? Hat Gott souverän eine Bedingung festgelegt? Und ich persönlich glaube, ja. Und diese Bedingung ist Glaube an Jesus Christus. Wir haben gelesen, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Für die theologisch Interessierten, ich bin da mehr auf der Seite von Arminius als auf der Seite von Calvin. Der hat bedingungslose Erwählung gelehrt. Wir lernen hier, wir sind auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Gott ist allwissend, er weiß alles. Er weiß, wer an Jesus glauben wird, wer sich Jesus anvertrauen wird und wer nicht. Er weiß, wer seine Bedingung annehmen wird, und auf Grundlage dessen erwählt er diese. Vor Grundlegung der Welt. Also diese wunderbare Wahrheit, wenn du auf Jesus vertraust, findest du heraus, dass Gott dich erwählt hat, bevor du noch überhaupt erschaffen wurdest. Dass du erwählt bist, sein Kind zu sein, gerettet zu sein, zum ewigen Leben. Das ist wunderbar. Ermutigend. Da gibt es jetzt einige, die sagen, das ist nicht fair, dass Gott dich erwählt und nicht mich. Ja, woher weißt du das denn? Ja, ich bin kein Christ. Die Bibel sagt, ich gehe in die Hölle. Hey, tu Buße und glaub an das Evangelium. Bekehr dich zu Jesus und du wirst herausfinden, auch du bist erwählt. So einfach ist es in meinem Denken zumindest. Johannes 1 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich finde diesen Gedanken wunderbar, dass Gott mich erwählt hat. Dass ich Gott erwähle, ist eigentlich nur logisch, oder? Wenn ich die Dinge klar sehe, wenn es einen Gott gibt, der mich und das alles hier erschaffen hat und mein Leben, was mit ihm zu tun hat, und er lädt mich ein in eine Beziehung mit sich selbst und er macht es sogar möglich durch Jesus Christus, warum sollte ich das ablehnen? Er ist die wunderbarste, schönste, reinste, begehrenswerteste, liebenswerteste Person im ganzen Universum. Wenn ich ihn wähle, dann wähle ich das Beste. Das macht nur Sinn. Wenn zum Beispiel, wenn ich euch die Wahl geben würde, mit wem und wo wollt ihr am liebsten wohnen? Mit dem dich liebenden Papa in einer Villa oder mit einer Hexe in ein Knusperhäuschen wie Hänsel und Gretel, die dich auffressen will, die Alte? Oder mit irgendeinem sadistischen Penner unter der Brücke. Was würdet ihr wählen? Würden wir lange überlegen, oder? Natürlich würden wir die Villa mit dem Papa wählen. Und genauso ist Gottes Angebot in Jesus im Vergleich zu den Götzen dieser Welt und den Angeboten der falschen Religionen dieser Welt. Wenn wir wirklich klar sehen, dann werden wir Jesus wählen, natürlich. Was sonst? Aber was mich total aus meinen Socken haut, ist die Tatsache, dass Gott mich erwählt hat. Das wäre wie wenn Gott ein Fußballteam zusammenstellen würde und da stehen die Leute, die er auswählen kann, in einer Reihe und da steht Messi und Ronaldo und Kaká und diese Leute, Weltklasse-Spieler, und dann stehe ich auch dabei in der Reihe. Und Gott fängt an zu wählen und sagt, Günther. Wie, was? Warum ich? Ich bin lahm. Ich habe keine Klasse. Ich passe überhaupt nicht in das Team. Und hier Leute, Gott hat Engel in seinem Team und er hat Glaubenshelden wie den Paulus und den Petrus und den Georg Müller und den Billy Graham und Spurgeon in seinem Team. Das haut mich um, zu lesen, dass Gott mich erwählt hat. Warum Gott? Weil ich dich liebe und weil du Jesus vertraust. Nicht wegen dem, was du getan hast und wegen dem, was er getan hat. Aber Gott sagt zu mir und zu dir, ich will dich in meinem Team. Ich will dich in meiner Familie. Ich will dich in meinem Reich. Ich will dich gebrauchen. Hey, das ist erstaunliche Gnade. Wir könnten Amazing Grace singen. Zweitens sehen wir, dass sie auserwählt sind in der Heiligung des Geistes. Das ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Er will uns heiligen, er will uns Jesus gleich machen, er will uns zu Jesus ziehen, dass wir ihm vertrauen, dass wir reingewaschen werden von ihm, wie wir gleich lesen werden. Und wir sind Heilige in Jesus Christus, das ist, was wir sind Heilige, als ob wir nie gesündigt hätten, bekleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus. Das ist unsere Position vor Gott. Wir sind Heilige. Und wir sind in diesem Prozess der Heiligung, wo der Heilige Geist jetzt in unserem Leben wirkt und uns wirklich praktisch Jesus ähnlich machen will, zu dem machen will, was wir eigentlich schon sind, positionell vor Gott. Viele fragen, was ist Gottes Wille? 1. Thessalonicher 4, 3, dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Drittens, wir sind auserwählt zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Blutbesprengung klingt vielleicht ein bisschen gruselig für uns. Als ein Wortbild ist symbolisch gemeint hier, ein Bild aus dem Alten Testament. Im Alten Testament wurden unreine Dinge, unreine Menschen, Aussätzige gereinigt, indem sie bespritzt wurden mit dem Blut eines Opfertieres. Jesus hat am Kreuz sein Leben für uns gegeben, für unsere Sünden, für unsere Rebellion gegen Gott bezahlt. Er hat unsere persönliche Schuld bezahlt und er hat uns versöhnt mit dem Vater. Und wir wenden es auf unser persönliches Leben an, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus allein setzen. Wegsetzen von unserer Selbstgerechtigkeit, hey, ich verdiene mir den Himmel, weil ich das und das und das tue oder nicht tue. Ich versetze mein Vertrauen von mir selbst weg, ganz auf Jesus allein. Und dann werden wir sozusagen besprengt mit seinem Blut, wir werden gereinigt von ihm, das ist hier gemeint. Aber es heißt hier auserwählt zum Gehorsam und zur Blutbesprengung. Ja, wir müssen Jesus als unseren Retter annehmen, aber wir müssen Jesus auch als unseren Herrn annehmen. Wir sind vorherbestimmt zum Gehorsam. Jesus will ans Steuer unseres Lebensautos, nicht auf dem Beifahrersitz oder Rücksitz oder im Kofferraum. Er will sagen dürfen, wo es lang geht in deinem Leben. Und wenn du in die Richtung fährst und Jesus sagt, nee, das passt mir so nicht, ich möchte, dass du umkehrst, dass du so lebst, bist du bereit, es zu tun. Als Christen sind wir nicht nur berufen, Jesus zu vertrauen, sondern wir sind auch berufen, Jesus nachzufolgen. Und dann lasst uns zuletzt hier ansehen den Wunsch des Apostel Petrus für diese angefochtenen Christen. Er sagt, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Gnade, unverdiente Gunst. Du bekommst was, was du nicht verdient hast. Gott gibt uns Gnade zur Errettung. Wir müssen uns den Himmel nicht verdienen, wir können uns den Himmel nicht verdienen, wir können uns Gemeinschaft mit Gott nicht verdienen und wir müssen das nicht. Jesus hat es für uns getan am Kreuz, indem er ein perfektes Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben können, am Kreuz unseren Platz eingenommen hat, für unsere Schuld bezahlt hat, ist auferstanden und er bietet uns jetzt ewiges Leben als Geschenk an. Unverdientes Geschenk, unverdiente Gnade. Und wenn du sagst, ja Jesus, das soll für mich gelten, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast, komm in mein Leben, rette mich, ich vertraue mich dir an. Dann werden wir gerettet aus Gnade allein, durch Glauben allein. Also Gnade zur Errettung aus unseren Sünden. Aber Gott gibt uns auch Gnade für unsere Nachfolge. Wir können und wir müssen nicht aus eigener Kraft ein christliches Leben leben. Gnade für die Nachfolge, unsere Nächsten zu lieben. Den Mann daheim, der Jesus nicht nachfolgen will. Den Kollegen, der mich auslacht. Leute, die mich schlecht behandeln. Zu vergeben dem, der mich verletzt hat. Wer ist fähig zu diesen Dingen? Nicht aus menschlicher Kraft. Meine Liebe ist sehr begrenzt. Die hört sehr schnell auf. Aber Gott gibt uns Gnade. Ich gebe dir Gnade, deinen Mann zu lieben. Ich gebe dir Gnade, diesem Kollegen zu dienen oder dem Chef, wie wir später hier sehen werden, der dich schlecht behandelt. Ich gebe dir Gnade, Licht und Salz zu sein. Ich lebe in dir. Ich werde es durch dich tun, wenn du dich nur mir anvertraust und verfügbar bist. Mich ranlässt in deinem Leben. Wir müssen nicht aus eigener Kraft leben oder lieben. Gott gibt uns Gnade. Und dann Friede ist das Resultat einfach von Gnade. Wenn wir ruhen in Jesus, in seinem vollendeten Werk für uns, ich muss mich nicht zu Gott hinverdienen. Jesus, du hast es für mich getan. Ich darf mit Freimut kommen vor den Thron Gottes. Das bringt Frieden in mein Leben. Und ich kann ruhen im Vertrauen auf ihn und auf seine Kraft. Okay, ich gehe gerade durch wirklich herausfordernde Umstände, aber ich bin nicht allein. Du bist mit mir, Jesus. Und du hast Gnade für mich, für diese Umstände. Du hast Gnade für mich, deinen Willen zu tun. Das ist so gut. Ich kann ruhen. Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Immer mehr. Gott hat Gnade über Gnade für uns. Gott schenkt dir Gnade, unverdiente Gunst und dann hat er noch mehr Gnade und dann gibt er dir noch ein bisschen mehr Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Gnade im Überfluss. Werde euch immer reichlicher zuteil. Und je mehr wir lernen, stark zu sein in der Gnade Gottes, die in Jesus Christus ist, je mehr wir lernen, aus Gottes Gnade zu leben, alles von Gott zu erwarten, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus, voll Gottvertrauen zu leben, statt voll Selbstvertrauen, darauf zu vertrauen, dass er durch mich das tun wird, was er von mir verlangt, desto mehr Frieden werde ich erfahren. Philipper 4, Vers 6, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, Situationen, die du nicht schnallst. Oder sagst, oh, was geht denn hier ab? Mann, ich weiß nicht mehr aus oder ein. Solchen Umständen, schwierigen Umständen. Aber der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Und je mehr Frieden wir im Herzen haben, desto mehr Frieden werden wir auch äußerlich haben mit unseren Mitmenschen. Desto mehr Frieden werden wir in unsere Beziehungen nach außen tragen. Und wirklich, wenn wir reifen als Christen, je mehr wir geistlich wachsen, desto mehr sollte unser Leben eigentlich von Frieden geprägt sein. Das ist die Frucht des Geistes. Friede, der unabhängig ist von Umständen. Und das ist wunderbar. Und so lasst uns darum beten. Vater, lehr uns, aus deiner Gnade zu leben. Wir danken dir für Jesus, für die Rettung, die er uns gebracht hat. Wir danken dir, dass du in uns lebst, Herr. Und dass du durch uns leben willst. Und dass du in unserer Schwachheit stark sein wirst. Wenn wir uns dir nur hingeben und dir vertrauen. Und so lehr uns, Herr, aus dieser Gnade zu leben und in dir zu ruhen. Danke, dass du uns auserwählt hast. Danke, dass du uns geheiligt hast und uns immer mehr heiligst, Herr. Danke, dass du uns erlöst hast. Und Herr, was sollten wir sonst tun mit unserem Leben, als für dich zu leben und dir nachzufolgen? Wen sonst sollten wir wählen? Und so bitte ich einfach, Herr, um deine Kraft, um deine Stärkung und um diese Freude im Heiligen Geist. Diese Freude und diesen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Lass uns nicht vergessen, Herr, dass wir nur auf der Durchreise sind. Lass uns in dem Bewusstsein leben, dass unsere erste Berufung hier in dieser Welt ist, deine Botschafter zu sein und deine Gesandten zu sein. Dass wir unser Leben nicht verschwenden, Herr, sondern dass wir einen Unterschied machen für dich in dieser Welt. Dort, wo du uns hingestellt hast, in unseren Familien, unseren Arbeitsplätzen, mit unseren Freunden und Kollegen in unserer Gesellschaft. Herr, füll uns mit deinem Heiligen Geist, rüst uns zu und gebrauch uns, mach uns zu deinen Zeugen. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.